Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Geile Haare. Sind die echt?
Nein. Und deine?
Frank, ich habe neue Dance Moves für dich anstudiert. Die werden dir gefallen.
Besser als alles auf MTV.
Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern. Oh. Und ich suche auch keine Sänger. Ja? Das, was ich suche, sind Stars.
Es ist nach wie vor eine unglaubliche Geschichte, einer der größten Skandale der Popgeschichte auch. Die Erfindung einer Gruppe, die niemals selbst einen einzigen Ton gesungen hat. Milli Vanilli, große Stars in den 80er Jahren, jetzt verfilmt. Girl, you know it's true. Und das ist eben auch der Titelsong dieses Films, den man übrigens überhaupt nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Deshalb werden wir den auch gleich hören, damit wir das dann auch weg haben. Außerdem werden wir hier im Verlauf dieser Stunde eine ganz besondere Reihe hier präsentieren, nämlich die Filme des großen japanischen Meisters Ozu. Und das hat auch wiederum einen schönen Zusammenklang mit dem neuen Film von Wim Wenders, der jetzt sogar auf der Shortlist steht für die Oscars. Also vielleicht hat er eine Chance mit seinem Film Perfect Days, der ohne Frage zu seinen schönsten Werken gehört. Wim Wenders wird selbst über diesen Film hier bei uns sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Es war sicher einer der verrücktesten Skandale der Popgeschichte. Das weltweit gefeierte Duo der 80er Jahre. Milli Vanilli, Millionenzeller und Grammy-Preisträger, das muss man sich nochmal klar machen, flog als Fake auf. Keines ihrer Lieder war selbst gesungen worden. Diese Geschichte ist jetzt verfilmt worden und man fragt sich, und damit erstmal hallo, liebe Anna Wollner.
Hallo, lieber Knut.
Warum es nicht schon längst geschehen ist. Also Girl, You Know It's True ist eine so unglaubliche Geschichte, die schreit geradezu nach einer Verfilmung. Jetzt endlich gibt es sie. Ein Film von Simon Verhoeven und der hat so erfolgreiche Filme gemacht wie Männerherzen. Aber Anna, da wir ja doch verschiedenen Generationen angehören, ich habe das noch ganz gut drauf. Das war so 89, 90 dann, als die aufgeflogen sind. Und es war wirklich erschütternd, weil die ja so erfolgreich waren und auch irgendwie gut klangen, muss man dazu sagen. Es waren ja schöne Popsongs. Hast du davon vorher schon was gehört?
Also ich kannte es vorher tatsächlich nicht, weil ich es aktiv miterlebt habe. In der Zeit habe ich, glaube ich, noch sehr ausgewählt Rolf Zukowski und Co. gehört. Aber es ist natürlich, die Lieder kannte ich und ich habe irgendwann mal den Wikipedia-Beitrag gelesen und dachte mir aber beim Lesen auch schon, das muss doch eigentlich verfilmt werden. Und ich glaube, der Grund, dass es wirklich so lange gedauert hat, dass es unglaublich schwierig war, die rechte Frage mit der Musik zu klären, weil der Musikproduzent Frank Farian hier ja nicht unbedingt ganz so gut wegkommt und dessen Zustimmung brauchte man natürlich. Der Mann ist mittlerweile Ende 80, lebt in Amerika und ich glaube, da mussten die ganz schön graben, bis das am Ende alles funktioniert hat.
Und das hast du schon gesagt, also er steht natürlich mit im Mittelpunkt. Er ist der Erfinder, er ist auch der Betrüger, muss man ja auch sagen, der Schöpfer dieses Duos. Gespielt werden die beiden, wie ich finde, von zwei exzellenten Darstellern, Tijan Niger und Elan Ben Ali. Und die werden ja gezeigt, Anna, und das ist, wie ich finde, schon eine Stärke dieses Films. Zum einen natürlich als verführte Opfer, das ist ganz klar, sie werden auch ausgebeutet, aber sie haben diesen Ruhm ja irgendwie, wenn auch mit so einem Unbehagen, auch genossen. Also diese beiden Seiten kommen schon gut rüber.
Ja, die haben das mit einer unglaublichen Naivität genossen und diese unglaubliche Naivität, wie sie da auch da rangegangen sind und dann ja eigentlich, also der Film erzählt ja wirklich von diesem kometenhaften Aufstieg und auch von dem Fall, von dem tiefen Fall. Und das macht er aber auf eine sehr ambivalente Art und Weise, weil er eben nicht wirklich Partei ergreift. Er zeigt natürlich Frank Farian, aber der wird nie als Monster dargestellt. Eher so ein bisschen als Provinzdepp, der zu Hause in Bayern sitzt und Kartoffelsuppe isst und von dort aus Amerika die amerikanische Musikszene erobern will. Und die beiden, die genießen das ja auch. Also die Frauen, die Drogen, den Ruhm, das ganze Geld, die ganze Aufmerksamkeit. Und die wollen ja auch selber singen. Das sagen sie ja auch immer. Und der Film zeigt sie aber eben nicht nur als Opfer, auch wenn er aus ihrer Perspektive erzählt ist. Das hat am Anfang für mich so ein bisschen, war das gewöhnungsbedürftig. Die sitzen beide auf dem Sofa und erzählen ihre Geschichte, brechen damit auch mit der vierten Wand, blicken uns direkt beim Zuschauen an und machen das auch so ein bisschen ironisch. Uns kennt doch eh keiner mehr. Da mögen sie bei einigen tatsächlich vielleicht recht haben. Ich finde das ein bisschen makaber, weil man ja weiß, dass einer diesen tiefen Fall nicht überlebt hat und gestorben ist an Drogen.
Aber ich finde schon, dass das ganz würdevoll ist bei einem Witz. Das ist ja auch komisch, was da passiert, darf man nicht vergessen. Aber dass sie hier schon auch ein Stückchen ihrer Würde wiederbekommen, weil man nochmal versteht, wie sind die da reingeraten? Und ich sag nochmal, dieses Unbehagen haben sie ja dann. Also das wird ja schwindelerregend irgendwann. Grammy-Nominierung, da merken sie ja schon, irgendwas kann hier nicht mehr gut gehen, da muss man ja live singen, ne, bei den Grammys im Grunde genommen. Das ist ja die absolute Vorschrift. Ich fand eben auch ganz reizvoll, wie das so als Popmärchen inszeniert ist, Anna. Also was die Konzerte betrifft, die Interviews, die Hotels, die Reisen, das sieht sich auch richtig gut an und macht den Film ja auch recht unterhaltsam.
Das ist total temporeich und verstehe mich bitte nicht, weil ich habe den wirklich auch sehr, sehr gerne gesehen, weil er eben dieses Komödienhafte hat, dieses Dramenhafte und aber auch genauso gut als Satire aufs Musikgeschäft funktioniert. Also wenn man sich mal überlegt, 1990 hat man darüber aufgeregt, sich aufgeregt, dass die Leute nicht selber gesungen haben. Das ist heute ganz normal. Heute, in diesem Jahr, ist ein Album von den Beatles rausgekommen, auf dem John Lennon überhaupt nicht singt, sondern künstliche Intelligenz. Das wäre damals natürlich technisch alles nicht möglich gewesen. Und es war schon so ein bisschen Vorführen, aber trotzdem finde ich, auch wie lange das damals, wie analog diese Zeit war, wie lange das gedauert hat, bis das überhaupt jemand gemerkt hat. Es gab 89 im Sommer in Bristol ein Konzert, wo die Bandmaschine hängen geblieben ist. Das ist erst ein halbes Jahr später aufgeflogen. Das wäre heute innerhalb von Sekunden durch die sozialen Netzwerke gegangen. Also sowas wie Milli Vanilli wäre heute überhaupt nicht mehr möglich. Und das ist auch so ein bisschen das Schöne an dem Film, dass es eben auch eine Zeitreise ist in die Zeit, an die du vielleicht mehr Erinnerungen hast als ich.
In der Tat, Anna, gut, dass du es auch nochmal sagst. Ich denke, bis heute wäre es sowieso kein Skandal. Wenn die gut aussehen, auf TikTok da toll tanzen, wer immer da singt, wäre doch völlig egal. Also, das wären dann einfach eben so Internetstars. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Am Schluss noch eine Sache. Ein Problem habe ich schon, und das ist eben der bereits mehrfach erwähnte Frank Farian. Der wird nämlich gespielt von Matthias Schweighöfer. Klar, man wollte auch einen Star in diesem Film haben, und der zieht ja die Massen auch ins Kino. Aber da habe ich immer das Gefühl, er bringt den Film aus dem Gleichgewicht. Also er spielt so nah an der Karikatur und ist so überzogen. Und da sehe ich auch keine Figur. Da sehe ich nicht diesen Frank Farian, der auch immerhin kreativ war. Da darf man nicht vergessen. Das war ja auch ein sehr erfolgreicher Produzent. Sondern ich sehe immer Matthias Schweighöfer.
Ja, da geht es mir ganz ähnlich. Da finde ich auch den größten Namen, das größte Manko des Films, weil er einfach auch selber viel zu präsent ist auf sozialen Netzwerken etc., dass ich bei ihm ganz oft das Problem habe, ach guck mal, Matthias Schweighöfer spielt XY. Also hier in dem konkreten Fall dachte ich, ach guck mal, Matthias Schweighöfer spielt Frank Farian, und nicht, ach guck mal, Frank Farian hat aber eine lustige Frisur, was wahrscheinlich die eigentliche Intention gewesen wäre. Das finde ich auch die einzige Fehlbesetzung oder den einzigen Fehlgriff, böse gesagt, in einem Film, den ich trotzdem aber sonst sehr gerne gesehen habe.
Geht mir ganz genauso. Liebe Anna, ich danke dir herzlich. Girl, you know it's true. Jetzt also im Kino zu sehen, ein witziges, aber auch tief trauriges Popmärchen über die dreiste Erfindung zweier Stars. Anna, herzlichen Dank dir und natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Alles Gute.
Dir auch frohe Weihnachten, lieber Knut.
Dankeschön.
Auf dieser Welt gibt es so viele Welten. Manche scheinen verbunden zu sein, sind sie aber nicht.
Just a perfect day. Drink sangria in the bar.
Perfect Days, der neue wunderschöne Film von Wim Wenders. Damit hat es geschafft, auf der Shortlist zu landen für die Oscars. In Cannes, wo der Film seine Premiere hatte, wurde er umjubelt, erzählt uns eine Geschichte mitten in der Millionenmetropole Tokio und zeigt die Stadt aus einer ungewohnten Perspektive. Hirayama ist Toilettenreiniger, reist von einer Toilette zur anderen, nimmt den Job sehr ernst und sieht ihn auch mit einer symbolischen Bedeutung. Es ist sein Bedürfnis nach Ruhe, nach innerer Ordnung, nach einem bescheidenen Leben. Und das ist ein Mann, ein richtiger Philosoph, den wir da kennenlernen, der viel liest, viel Musik hört, viel nachdenkt. Perfect Days, jetzt im Kino zu sehen. Ich habe Wim Wenders in Cannes getroffen und habe ihn nach diesem Film befragen können. Er hat eine sehr innere Bindung zu Tokio, zu Japan überhaupt. Perfect Days. Ein Film, der vollständig in Tokio gedreht wurde, eine japanische Geschichte erzählt. Das ist nun gar nicht so ungewöhnlich, Wim, dass du eben draußen drehst, dass du eine andere Perspektive einnimmst. Aber hier fand ich so die ganze Zeit über, das könnte jetzt wirklich auch der Film eines japanischen Regisseurs sein. Also ich dachte jetzt nicht, dass es eine deutsche Perspektive ist, sondern es ist ein Blick von innen, eine wunderbare Figur, von der du da erzählst. Aber erstmal die Frage, warum Tokio, warum dieser sehr japanische Film?
Ich hatte auch Heimweh. Wie lange ist das jetzt her, dass wir nicht in Tokio waren? Und dann kam diese fantastische Einladung, dass ich den Premio Imperiale bekommen sollte im folgenden Herbst. Und das ist ja so eine Art Nobelpreis der Künste. Und das war natürlich sehr schön, haben uns wahnsinnig gefreut. Im Oktober sind wir wieder in Tokio. Und da kam zeitgleich eine Ahnung, ja, wenn ihr da schon mal seid, wir würden euch gern was zeigen und vielleicht ergibt sich daraus ein Film. Wir würden euch gern Architektur zeigen. Neue Serie von Architektur. Wir haben in Tokio 15 Toiletten gebaut von dem berühmtesten Architekten. Und da bist du erstmal gestutzt. Ich soll jetzt mir Toiletten angucken. Was gehört denn schon architektonisch dazu, um eine Toilette zu bauen? Na gut, aber wir waren da, haben uns die Toiletten angeguckt und das war der Hammer. Das waren 15 Miniaturpaläste und das waren auch keine Toiletten. Das waren hier bei den Leuten in Europa sehen die schönsten Toiletten nicht so aus wie da die öffentlichen. Da hast du den Po gewärmt, da hast du eine Dusche von unten, da ist alles sauber, weil man dann allmählich merkt, aha, man ist an einem Kulturort. Und in Tokio ist der öffentliche Bereich halt heilig. Der öffentliche Bereich ist das Allgemeinwohl. Da sollen sich alle gut fühlen und wohlfühlen, da muss man sicher sein. Und dass selbst ein Homeless, wenn er in der Nähe von so einem, im Park von so einer Toilette wohnt, aufpasst, dass die genauso sauber ist, wenn er sie verlässt. Und er hat da sein Wasser und er kann sich auch mal das Gesicht waschen und die Hände. Es ist eine völlig andere Kultur, wo die Toilette plötzlich ein ganz anderer Ort wird. Und ein Mann, der sich darum kümmert, um diese Toiletten, das hat mich dann sehr interessiert. Es ist dann eins zum anderen gekommen. Statt einen kleinen Dokumentarfilm zu machen über diese Toilettenpaläste und die Architekten, die die gebaut haben, habe ich gedacht, was soll denn das? Also das ist so schön hier und das sind alles so schöne Landschaften und dann ist Tokio drumherum. Lass da lieber eine richtige Geschichte erzählen, wo die vorkommen. Die Sachen sind besser aufgehoben in der Fiktion. Und auch in Tokio, ich lass uns lieber eine Geschichte erzählen.
Die Geschichte, die du erzählst, ist eben die Geschichte eines Mannes, der diese Klos sauber macht. Wir kommen also da rein, wir sehen diese wunderbaren Toilettenhäuschen. Allein das ist ein Genuss in dem Film, aber vor allem ist es ein Genuss, diesem Mann zu folgen. Und ich musste an Dostojewski denken. Als der nämlich den Idioten geschrieben hat, hat er gesagt, ich wollte ein Buch schreiben, das Allerschwerste über einen guten Menschen. Der Idiot ist ein guter Mensch, ja, fast eine Christusfigur. Und ich finde, das gilt für deinen Film auch. Es ist ein rundum guter Mensch, den man liebt, den man gern sieht, wo man aber weiß, dass es dramaturgisch gar nicht so einfach, über einen rundum wunderbaren Menschen einen Film zu machen.
Naja, irgendwie ist er auch nicht als Toilettenreiniger geboren. Man merkt nach einer Weile, er musste mal eine andere Geschichte gehabt haben. Er muss irgendwie auch privilegiert aufgewachsen sein. Im Laufe der Zeit wird er auch ein bisschen mal mit seiner Geschichte, mit seiner eigene Familie konfrontiert und dann merkt man, die kommen aus gehobenen Verhältnissen. Warum macht der Mann jetzt Toiletten sauber? Er ist schon gebrochen. Gleichzeitig ist er so glücklich mit seinem Leben und so glücklich mit der Musik, die er hört, wenn er zur Arbeit fährt und zurückkommt. Er ist glücklich, abends sich hinzulegen und dann Buch zu lesen, er kann sich aber nur Taschenbücher für 1 Euro leisten, aber jede Woche liest er eins zu Ende, dann kauft er sich ein neues. Also er ist mit seinem Leben so rundum zufrieden, dass man sich fragt, ja wieso denn? Warum kann einer, der Toiletten sauber macht, so viel mehr zufrieden sein als wir alle, die die Toiletten höchstens benutzen oder nicht drüber nachdenken und eigentlich gehetzt sind? Der Mann ist nie gehetzt, der ist einfach immer bei sich und lebt im Moment und das kriegt man dann allmählich mit, dass das seine Kunst ist. Jeden Tag aufs Neue. Er ist nicht in so einer und ewig grüßt das Murmeltier-Routine, sondern seine Routine ist jeden Tag, ist das alles neu, was er macht. Und deswegen sieht man auch das Leben allmählich mit seinen Augen und merkt, es ist wirklich jeden Tag alles neu. Und man kann alles neugierig und froh sehen und man kann auch in den Leuten das Gute sehen und dann kann auch ein Homeless plötzlich ein Held werden.
Und darum sieht man ihm so gern zu. Es liegt aber eben auch an diesem überragenden Schauspieler, also der eine Legende inzwischen ist, Koji Yakusho, haben wir gesehen in Shall We Dance, im Aal hier in Cannes, ausgezeichnet mit der Goldenen Palme. Fantastischer Schauspieler und den brauchst du auch, glaube ich, jemand, wo man jede Regung sieht, die man gerne folgt, durch das Tokio, auch durch die Klohäuser.
Der Mann hat es mir nicht erzählt, dass er 14 Tage vorher Toiletten geputzt hat, bevor er den Film angefangen hat. Das habe ich dann erst gemerkt, als der Obertoilettenputzer da, der Offizielle, immer dann hinter uns stand und dann habe ich gemerkt, die beiden kannten sich gut und die haben sich geduzt und irgendwann hat er gesagt, ja, er war ja bei mir in der Lehre. Und dann habe ich gesagt, was? Ja, 14 Tage lang, bevor Drehbeginn, hat er alles mitgemacht, jeden Tag. Und er kannte das. Er wusste besser als jeder andere, wie das alles geht. Und er hatte sich so vorbereitet, dass er das so perfekt konnte und auch mit so großem Vergnügen machen konnte. Und letzten Endes konnte er kein Wort Englisch. Und ich kann natürlich höchstens Restaurant Japanisch. Und wir haben uns dann mit Zeichen verstanden. Hinterher wurde auch mal was übersetzt. Aber mehr und mehr haben wir dann eigentlich nur noch mit Augen und mit einem kleinen Kopfnicken oder mit einer kleinen Geste. Bisschen zusammenziehen, hast bisschen mehr Zeit. Und das ist ein unfassbarer Schauspieler, nämlich sein Verhältnis zur Kamera. Das habe ich noch nie erlebt. Mein guter Franz Lustig, der den Film gedreht hat, hat den ganzen Film aus der Hand gedreht. Wir haben den Film eigentlich so gedreht, wie man einen Dokumentarfilm dreht. Alles aus der Hand. Und Franz und Koji hatten so ein symbiotisches Verhältnis. Franz hat mir schon nach ein paar Tagen gesagt, der Mann weiß immer, wo ich stehe. Und alles, was er macht, man muss ihm nie sagen, pass mal auf, die Kamera sieht sich gerade. Er weiß es. Und deshalb, Franz und Koji haben sich am Schluss mit Tränen in den Armen gelegen und haben eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich mit niemand anderen jemals wieder drehen, weil die waren ein Herz und eine Seele, weil der als Schauspieler so gut verstanden hat, was die Kamera tut. Und ich habe ihn auch wirklich nur mit ein paar Augenbewegungen Regieanweisungen geben müssen. Und wir haben nach einer Weile nicht mal mehr geprobt. Wir haben einfach immer gedreht.
Dann noch eine letzte Frage. Und zwar, es sind ja so quasi vier Geschichten, die um ihn kreisen, wie so ein Zyklus von Geschichten. Und man erlebt ihn in unterschiedlichen Situationen. Es ist aber auch ein Film, finde ich, über Zärtlichkeit in einer analogen Welt. Er macht es ja per Hand sauber. Die Hightech-Klos werden trotzdem geschrubbt und werden per Hand sauber gemacht. Es gibt eine Szene in einem Plattenladen, Kassetten, da bist du übrigens auch mal kurz zu sehen, wo die schönen alten Kassetten noch verkauft werden. Also es ist auch ein Film, finde ich, mit einer gewissen nostalgischen Liebe zu einer vielleicht langsam verschwindenden Welt.
Ja, seine Musik, die er liebt, hört er immer noch auf seinen Kassetten aus den 70er und 80er. Er hat auch nichts anderes, er hat auch keine CDs. Er weiß auch nicht, was digitalen Sachen sind. Er hat auch noch eine alte Kamera und er liebt es, Bäume zu fotografieren, aber eben nur mit seiner alten Kamera, wo man auch hinten drauf nicht sieht, was man gerade gemacht hat, sondern erst eine Woche später, wenn er dann seine Abzüge kriegt, dann sieht er, was er gemacht hat. Und er fotografiert eigentlich nur Bäume. Und jetzt kommt das Wort, was man aus dem Film mitnehmen kann, Komorebi. Komorebi ist ein wunderschönes Wort in der japanischen Sprache. Es gibt da ja viele Worte für Sachen, wo wir Sätze brauchen, um das zu erklären. Komorebi ist das Spiel der Sonne, das Licht der Sonne, das durch Bäume fällt und dann Schatten macht, die sich bewegen und flittern und glitzern. Und diese Komorebi sind seine große Passion. Er fotografiert, was die Sonne auf den Wänden und auf dem Boden macht, wenn sie durch die Bäume fällt und wenn der Wind langsam die Blätter bewegt. Dann brauche ich jetzt mehrere Sätze, um das zu erklären. Und in Japan sind das Komorebi.
Ein beglückender Film über unsere Urbedürfnisse, unsere seelischen Urbedürfnisse, aber auch unsere körperlichen Urbedürfnisse. In dem neuen Film von Wim Wenders werden sie gefeiert, und zwar in Japan. Perfect Days, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Knut.
Der neue Film von Wim Wenders, Perfect Days, ist jetzt also als Geschenk gewissermaßen zu Weihnachten in die Kinos gekommen. Und in Cannes gab es hochverdient dann auch noch einen ganz wichtigen Preis, nämlich den Darstellerpreis für den charismatischen, berühmten Schauspieler Koji Yakusho, der die Hauptrolle spielt, also den Toilettenreiniger in Perfect Days. Ein Film, der beeinflusst ist von japanischer Filmkunst. Und wir werden gleich noch einen Mann vorstellen, dessen Werk man jetzt hervorragend besichtigen kann, nämlich Ozu, den also jeder liebt, der mit Kino zu tun hat. Und gerade Wim Wenders ist ein großer Fan von diesem japanischen Meister. Große Retrospektive gerade in der Arte Mediathek. Gleich mehr dazu. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wim Wenders, über den wir schon gesprochen haben und mit dem wir schon gesprochen haben, hegt nicht nur eine besondere Vorliebe für das Land Japan, er verehrt auch den japanischen Regisseur Yasujirō Ozu. Lange Zeit stand dieser ja im Schatten von Akira Kurosawa. Erst nach seinem Tod 1963, mit 60 Jahren, wurde er auch international berühmt. Ozu gilt als der japanischste aller japanischen Regisseure. 10 seiner Filme, und das ist wirklich sensationell, kann man jetzt in der Arte Mediathek sehen. Anke Lewicke, die ich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut Elstermann.
Auch ein großer Fan natürlich von Ozu, hat sich darüber auch sehr gefreut. Und du kannst uns ja erstmal sagen, nicht nur Wim Wenders verehrt Ozu, damit können wir jetzt gleich anfangen, alle Regisseurinnen und Regisseure aufzuzählen, die Fans des japanischen Regisseurs sind. Da bliebe uns allerdings kaum noch Zeit, um selber ins Schwärmen zu kommen. Also, was finden andere Filmschaffende so großartig an dem Werk von Ozu?
Ja, man hört immer, wenn sie das Werk beschreiben, Worte wie Klarheit und Einfachheit, Schlichtheit vom ungeheuren Reichtum, extreme Reduktion auf die Grundelemente der kinematografischen Sprache. Also man könnte es auch so zusammenfassen, dass hier ein Regisseur am Werk ist, der sein eigenes filmisches Handwerk nicht in den Vordergrund stellt. Also es gibt eigentlich keinen Stil und keine Form, die andere Regisseure, Regisseure imitieren könnten. Und ich glaube, was sie alle an Ozu und gerade Wim Wenders auch schätzt, ist ein unheimlich großer humanistischer Blick. Also das macht seine Filme aus, und es geht ja immer um den Zerfall der japanischen Familie, und alle Beteiligten sind ihm dabei gleich wichtig. Es gibt keine moralische Stellungnahme, keine Verurteilung, und das ist das, was diese Regisseure an Ozu so bewundern, dass er sich zum Anwalt, zum Komplizen, zum Freund seiner Figuren macht, ohne dass er sich so als Künstler dazwischen oder darüber drängt. Also ein Künstler verschwindet hier quasi in seinem Werk, und dadurch wird es fast vollkommen. Und das macht, glaube ich, die Offenheit, die Schönheit und die Freiheit seiner Filme aus.
Mhm. Anke, du hast schon gesagt, die Familie ist Dreh- und Angelpunkt all seiner Filme oder fast all seiner Filme. Wie nähert sich ja dieser Regisseur dann der Familie an? Da gibt es ja höchst unterschiedliche Perspektiven.
Ja, also man kann immer von so einem schönen Rhythmus sprechen, totale, halbtotale Nahaufnahme, aber nie eine Großaufnahme eines Gesichts. Also die Totale nimmt uns erstmal an den Ort mit. Also wir wissen dann, ob der Ort an einem Fluss liegt, in einem Wald, dann gibt es Kiefernwälder am Meer, dann sehen wir eben das Meer. Dann die Halbtotale, das sind dann meistens die Häuser. Und dann geht eben so, wie so typisch für Japan, diese Schiebetür auf und man tritt in ein Haus ein. Und dann sehen wir zum Beispiel häufig Männer, die dann eben die westliche Kleidung wieder gegen traditionelle eintauschen und wir werden von einer unheimlichen Harmonie empfangen. Also alles ist an seinem Platz, das Teeservice, die Sake-Gläser. Es gibt immer wieder die Teekanne bei ihm, die in den Farbfilmen dann schön knallrot ist. Und ich glaube, diese Harmonie braucht es einfach, weil eigentlich sind diese Usu-Filme ja sehr traurig. Also es geht eben darum, dass Töchter verheiratet werden, dass die Eltern dann alleine gelassen werden, weil die Kinder aufbrechen möchten. Und es gibt dabei aber nie eine äußere Dramaturgie, sondern man folgt eben immer den einzelnen Figuren, Knut. Und dann geht eben mal dann auch wieder eine Schiebetür zu oder eine Schiebetür wieder auf. Man kommt in einen anderen Raum rein, vielleicht ins Kinder-, Jugendzimmer, Arbeitszimmer. Und was ich so schön finde, man übernimmt immer den Blick der Helden. Also die Kinder sind weg, der Vater ist wieder allein. Dann gibt es eine unheimlich schöne Szene in dem Film später, Frühling, wo ein Apfel geschält wird. Und das hat so was Sinnliches. Und das braucht es vielleicht auch, um die Trauer des Mannes zu erahnen. Dass es aber auch gleichzeitig noch so was Schönes, wie eine banale Geste gibt, einen Apfel zu schälen. Also man könnte sagen, dass Usu die Harmonie braucht, um die Disharmonie zu veranschaulichen, aber auch, um sie überhaupt zu ertragen, die Disharmonie.
Ankes, hast du schon einige visuelle Eigenheiten beschrieben des großen Regisseurs. Gib uns doch am Schluss noch mal so ein Gesamtbild. Also was ist so typisch für ihn? Woran erkennt man auch einen Film von Usu?
Ja, es ist doch mal wieder die Rede von der sitzenden Kamera. Ich meine, die Kamera sitzt natürlich nicht, aber der Kameramann von Usu musste immer sitzen. Und das war immer eine Augenhöhe so 80 Zentimeter. Deshalb hat er immer so von unten auf die Menschen geschaut. Und das ist ja auch eigentlich so schön, weil dann ja auch von unten unsere Menschlichkeit, Verletzlichkeit mehr reinkommt. Und das ist auch eine Einstellung, die so was sehr Einladendes, Offenes hat. Weil häufig sitzt man mit am Tisch und aus der Perspektive der sitzenden Kamera ist man wie so ein Gast, also man sitzt auch so ein bisschen aufrecht immer im Kino und wir sehen durch diese Perspektive all die verschiedenen Reaktionen am Tisch. Also wir kriegen die ganzen gesellschaftlichen Zwänge miterzählt, die Werte und so weiter. Und was ich auch ganz bemerkenswert finde, er hat ja zwischen dem Krieg, also während des Krieges in den 10 Jahren nicht gedreht und viele Stoffe von vor dem Krieg dann nochmal verfilmt und da sind die Zeichen dann ganz anders. Also es geht nie richtig um den Krieg bei Usu, aber trotzdem versteht man, was in dem Land passiert ist. Das wird dann dadurch erzählt, dass es auf einmal US-amerikanische Coca-Cola-Reklame gibt, dass die Mädchen Petticoats tragen, dass die Jungs Rock'n'Roll hören. Also da kriegt man den gesellschaftlichen Wandel so wie beiläufig erzählt und man ist bei Usu immer wieder erstaunt, wie offen eigentlich häufig die ältere Generation ist und dass die jüngere häufig viel konservativer sind.
Also ein großer Meister nicht nur des japanischen Kinos, Anke, sondern des Weltkinos. Und wir können sein Werk jetzt wunderbarerweise besichtigen. 10 Filme von Usu sind zu sehen in der Arte Mediathek. Ich finde, es ist ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk. Anke, dir ganz herzlichen Dank und natürlich ein wunderschönes Fest. Ich danke dir.
Ja, schöne Bescherung. Tschüss.
Jetzt bei mir zu Gast eine Schauspielerin, die wir natürlich schon sehr lange kennen und die schon unglaublich viel gemacht hat. Wunderbare Kino- und Fernsehfilme. Denk an Ballon zum Beispiel, ist gar nicht so lange her, 2018. Ich denke an Ich bin da mal weg. Ich denke natürlich auch an Fernsehproduktionen, wie jetzt ein bisschen aktuellere Sachen zu nehmen. Das Geheimnis des Totenwaldes, eine ganz großartige Sache. Aber ich denke mal, so wie wir sie jetzt sehen, und zwar erstmal geballt in 2 Serien, schön aufgeteilt übrigens ARD und ZDF, wir sind hier ganz paritätisch, so haben wir sie noch nicht gesehen. Das sind so radikale, so ungewöhnliche, expressive Rollen, von denen ich auch denke, dass sie da wirklich mit Leib und Seele dabei war und dass das auch nicht einfach so Arbeiten waren, die man eben auch mal so macht als Schauspieler, Schauspielerin, sondern dass das so Herzensangelegenheiten waren. Ich freue mich riesig, dass sie mal wieder bei uns ist nach langer Zeit. Herzlich willkommen, Caroline Schuch. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Hallo Knut, ich freue mich wahnsinnig, dass du mich mal wieder eingeladen hast.
Wurde wieder höchste Zeit und gerade diese beiden Serien macht ja auch Spaß. Ich habe so Binge-Watching gemacht, habe so wirklich viele Stunden mit dir verbracht. Einmal ist es Oderbruch, dann also die ARD-Serie Serie kommt im Januar, ab 19. dann in der Mediathek. Und das andere große Werk können Sie heute gleich besichtigen, wenn Sie wollen. Die zweite Welle nämlich ist schon in der Mediathek, schon seit einer ganzen Weile im ZDF und wird dann am 27. und 28. auch zu sehen sein, dann Linie A, wie man so schön sagt, im Fernsehen. Und diese zweite Welle, lass uns erstmal darüber reden, vielleicht, hat mich wirklich auch umgehauen. Also nicht zuletzt eben dadurch, dass du ja unheimlich präsent bist in diesen Folgen, dass du ja der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte bist. Wir werden versuchen, nicht so viel zu spoilern. Aber was man schon mal sagen kann, stimmt meine Vermutung, dass das, ja, ich sag mal das große Wort, so eine existenzielle Erfahrung war, auch für eine sehr erfahrene Schauspielerin?
Ja, das kann man so sagen. Das habe ich in dem Moment gemerkt, wo ich die Casting-Anfrage bekommen habe. Da habe ich auch erstmal, das gebe ich ganz ehrlich zu Ulrike Müller ausrichten lassen, diese Casterin, die wahnsinnig toll ist. Das ist doch so eine, das, also ich könnte die vielleicht die Anwältin spielen oder die Mutter, aber das, also wieso denn ich? Und dann hat sie wirklich mir ausrichten lassen, ob ich noch ganz dicht wäre und dass ich gefälligst zum Casting kommen soll. Und das habe ich dann gemacht und war erstmal ein bisschen befangen und gleichzeitig wollte ich das unbedingt machen, ja.
Also Sie müssen dir wirklich was gesehen haben, die das geschaffen haben, diese Serie. Es ist einmal André Erkau und Friederike Hess, der auch die Kamerafrau ist. Ja. Die müssen ja was in dir gesehen haben, was du vielleicht selber noch gar nicht in dir gesehen hast. Ist vielleicht das auch das Geschenk, wenn man Schauspielerin ist?
Vielleicht. Das müsstest du jetzt die beiden fragen, aber ich bin da extrem dankbar für, dass sie es getan haben, weil es, ich war über Jahre immer eher so auf der Good Cop-Seite, was auch dankbar ist natürlich, aber mich mal da so ganz antagonistisch zu bewegen, das war für mich Neuland, aber eben auch eine riesige Spielfreude, die sich da breit gemacht hat. Und es war viel Vorbereitung, ich habe da auch viel dran geackert und ich bin auch nicht mit allem 100% zufrieden, aber wenn ich es angucke und es gibt wirklich Szenen, da denke ich mir so, ja, ist schon ganz schön cool. Auch, dass ich mich getraut habe, diese Szene die Zähne mir so anzumalen, solche Sachen, das kriegt man nicht oft angeboten als Schauspielerin.
Weil du gerade sagst, bist du nicht mit allem zufrieden? Bist du so ein Schauspielerin-Typ? Also ich kenne da so Leute, die nie ganz zufrieden sind. Die sagen, es ist ganz okay, aber so ganz perfekt ist es nicht. Oder gibt es so einen Augenblick auch, wo du sagst, so sollte es jetzt sein?
Ich habe das irgendwann abgelegt tatsächlich, dieses Superkritische, weil ich so gedacht habe, es gibt so viele unterschiedliche Sichtweisen auf genau die gleiche Sache. So, und das ist auch ein bisschen so eine psychologische Erkenntnis. Ich mache mich da nicht mehr so heiß mit. Aber ich sehe dann schon manchmal Sachen und denke so, es hätte noch so viele andere Möglichkeiten gegeben. So.
Du bist ja eine studierte Psychologin, deshalb kannst du dich ganz gut an der Stelle auch mal selber analysieren. Du hast ja jetzt schon zur äußeren Verwandlung ein bisschen was gesagt von dieser Alexandra und wir tasten uns so ein bisschen vor. Natürlich ist eine ungeheure Spannung auch in den Teilen. Nicht? Man will es ja bis zum Schluss dann auch wissen, was ist da passiert. Aber wir können sagen, es gab den Tsunami, sie waren alle Freunde, Bekannte, die Schwester dort in Thailand. Es ist diese schreckliche Welle gekommen und man glaubt, sie sei tot. Ich glaube, das kann man schon sagen.
Ja.
Und dass sie dann nach 15 Jahren plötzlich vor der Tür steht, in dieser sehr ordentlichen, bunten, freundlichen, deutschen Welt, völlig anderer Menschentyp geworden ist in diesen 15 Jahren, sich so verändert hat, das kann man, glaube ich, sagen. Man kann vielleicht auch sagen, worin die Veränderung besteht, denn wir sehen sie ja vorher noch. Wir sehen sie in ihrem alten Zustand eine kurze Zeit.
Ja, also erstmal ist sie natürlich ganz grundsätzlich 15 Jahre älter, aber sie hat ein unglaubliches Leid erfahren in diesen 15 Jahren in Thailand. Und das möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist auf jeden Fall so, wenn sie das nicht erlebt hätte, würde sie ganz anders auch schon allein äußerlich aussehen. Und das bildet sich eben ab in der Zahnfarbe und in einem bestimmten eigenen Gang und einfach, sie sieht unfassbar zerrupft aus. Und sie hat nur eine Klamotte. Also ich hatte wirklich jeden Tag hatte ich halt diese Schlaghose da liegen und diese Filzjacke, Fleecejacke. Also es war wirklich, also ja, es ist ein ganz anderer Mensch. Ja. Und der passt nicht mehr rein in diese gutbürgerliche Welt, die da, diese Welten prallen aufeinander und es kann nur zum Konflikt kommen.
Also sie ist eine Herausforderung, eine Provokation für alle, auch aus ganz normalen erzählerischen Gründen, die wir auf keinen Fall sagen werden, aber eben auch durch, wie du sagst, ihre Erscheinung, ihre Infragestellen der Existenz der anderen. Ja. Das hat ja plötzlich keine Bedeutung mehr. Alle haben sich eingerichtet und da ist so jemand. Ich finde das übrigens mal unabhängig von dieser spannenden Thriller-Handlung sehr gut nachvollziehbar, wenn da jemand plötzlich auftaucht, für den das alles keine Bedeutung hat.
Absolut. Und es ist ja auch ganz interessant, dass sie sozusagen von Familie zu Familie dann auch immer so weiterzieht. Und alle wollen sich irgendwie so, ich sage das Wort wahnsinnig ungern, aber mir fällt gerade nichts anderes ein, so gutmenschlich geben. Ja, und gleichzeitig ist eine große Angst in allen. Also es war nicht nur für mich eine ganz interessante Rolle, sondern für alle beteiligten Schauspieler. Wir als Ensemble haben uns da auch viel drüber ausgetauscht, weil du moralisch ja permanent hin und her geworfen wirst, auch als Zuschauer.
Ja.
War das richtig, was die getan haben? ist das total falsch? Ist es richtig, dass da jetzt eine Frau mit großen Rachegelüsten vor ihnen steht oder eben nicht? Also da ist so viel dabei und das finde ich ein großes Schaffen von unserer Autorin, die das ja ganz alleine geschrieben hat.
Sarah Schnier,
genau. Namen
mal hier zu nennen. Ich finde nämlich auch, das ist die große Stärke der Serie, was bei einer richtigen Tragödie ja so ist, alle haben ja ein bisschen Recht. Also ich kann auch
alle
diese...
haben ein bisschen Recht und ein bisschen Schuld.
Ja, ich kann das auch nachvollziehen, was die getan haben. Und ich finde auch, jemand, der so angetrieben ist von Rachegelüsten, kann auch nie so ganz Recht haben.
Nee, absolut
irgendwann
nicht.
Irgendwann blendet er alles andere aus, oder sie.
Ja, und gleichzeitig ist sie ja auch eine Figur, die gar nicht weiß, ja, also wenn ich das dann erreicht habe, was ich erreichen möchte, was dann? Also sie hat ja auch große Angst davor, diese Rolle anzunehmen. Und das finde ich auch total spannend. Also es ist einfach viel, viel zu spielen und viel zu überlegen, wenn man sich drauf einlässt. Und das muss man erstmal. Man wird meistens erstmal gar nicht so richtig, zu was man gebeten ist. Man sieht so mehrere Familien, die schickimicki nach Thailand reisen und denkt so, ach, ist das jetzt hier ein neuer Pilcher? Oder?
Genau.
Aber, und dann, irgendwann, zack, wendet sich das Blatt und man ist hooked. Und ich habe wirklich selten Leute gesehen, die gesagt haben, ich habe irgendwann abgebrochen. Ja. Alle gucken weiter. Das ist total schön.
Das geht mir ganz genauso. Caroline Schuch ist bei uns zu Gast, zu sehen in zwei großen Serien, zwei sehr aufwendigen Serien, sehr düstere Geschichten, sehr herausfordernde Geschichten. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über die zweite Welle. Ist ja auch ein Ensemblefilm, obwohl du natürlich total im Mittelpunkt stehst. Also ich würde nochmal Tim Bergmann nennen, Johann von Bülow, Katrin Röwer. Das sind ja alles tolle Kolleginnen. Die sieht man viel zu selten, finde ich.
Ja, übrigens, ne? Macht was draus, Leute. Also die ist fantastisch.
Finde ich auch. Und du hast schon auch ein bisschen gesprochen über die Vorbereitung. Also die Szene haben wir erwähnt, die psychische Seite noch nicht so ganz. Also wie versetzt man sich in so eine Figur, die ja so wirklich meilenweit von deiner auch geordneten privaten Lebenswelt zum Beispiel entfernt ist. Aber gut, Mutter bist du auch. Und Thema Mutterschaft spielt ja hier schon eine große Rolle. Was ist eine gute Mutter? Was macht Mutterschaft eigentlich aus? Könnte man auch für einen Vater übrigens hinterfragen. Spielt auch eine Rolle. Also das sind schon Punkte, wo man dann vielleicht auch andocken kann und merkt, so fremd wie die mir ist, da gibt's was, das uns vereint?
Das auf jeden Fall. Und gleichzeitig suche ich gar nicht so sehr immer in mir und was würde das für mich bedeuten. Ich versuche da schon auch nochmal so andere Äquivalente zu finden. Ich habe aber schon auch manchmal eine große Wut in mir. Also mich können triggern, Sachen schnell triggern und mich sehr wütend machen und so zornig. Und da haben wir gewisse Sachen gemeinsam. Ich würde jetzt vielleicht nicht so rachegetrieben meinen Mitmenschen nachstellen, aber da konnte ich schon viel mehr finden. Und aber auch die Körperlichkeit habe ich mir tatsächlich mit einer Fitnesstrainerin angeeignet. Ja, dass ich auch einfach mal so ein bisschen viel mehr Sport gemacht habe in kurzer Zeit, mir da meine Ernährung umgestellt habe und so Sachen. Das war mir jetzt noch nicht so geläufig.
Das ist aber merkwürdig, weil wir müssen oder können ja sagen, dass sie im Körperlichen in einer ganz schlechten Verfassung ist.
Ja.
Man sieht den eingeschriebenen Schmerz in ihrem Körper, wenn sie geht, wenn sie sich bewegt. Das tut alles weh. Ja. Das sieht man ständig übrigens. Und um das gut zu spielen, dass sie nicht fit ist, musstest du total fit sein.
Ja, weil sie ja trotzdem eine große Körperlichkeit haben muss. Ja. Also es muss klar sein, sie war anscheinend King of Kotlet da im Gefängnis. Und es muss klar sein, dass sie es durchaus mit einem Mann körperlich aufnehmen kann. Das war schon wichtig, bei aller Eingeschränktheit, die sie ja auch in sich trägt.
Ja. Wie war das jetzt bei den Dreharbeiten? Also ihr habt sogar eine Corona-Zeit zum Teil in Thailand, ja nicht nur, aber dort gedreht, auch mit Menschen dort, die kennengelernt. Also ist auch nochmal eine andere Erfahrung für dich, eine neue.
Ja, in Belgien war das quasi ein bisschen wie bei uns, also relativ gleiche, ähnliche Maßnahmen. In Thailand war es nochmal eine andere Nummer und wir waren wirklich eins der ersten Teams, das dort erstmal wieder drehen durfte. Es war noch sehr leer, es haben noch wirklich wenig Thais wirklich wieder sind in Arbeit gewesen und entsprechend dankbar waren die auch, dass da wieder was angeschoben wurde. So, also es war ein schönes Miteinander und unfassbar professionelles, riesiges, riesiges Team da in Thailand.
Und das Ergebnis dieser professionellen und sehr aufopfernden Arbeit kann man sehen, und zwar jetzt sofort, wenn Sie wollen, vielleicht nach der Sendung erst, in der ZDF-Mediathek die zweite Welle oder am 27. und 28. jeweils ab 22.15 Uhr, dann drei Folgen, dann ganz normal im Fernsehen kann man sich das ansehen. Ein bisschen länger warten müssen wir noch auf Oderbruch, auch mit tollen Kollegen, also mit Felix Kramer, mit Lukas Gregorowitsch. Tolles Team, finde ich. Und das ist ein Ermittler-Krimi auf den ersten Blick. Im Oderbruch spielt der Mystery-Thriller, kann man auch dazu sagen. Es geschehen schreckliche, rätselhafte Dinge. Und was mir daran wiederum gut gefällt, ist neben diesem düsteren Genre-Blick, den es ja gibt, und es ist toll, dass es sowas in Deutschland überhaupt noch gibt, also dass so Genrefilme gemacht werden. Deine Figur ist eine Ermittlerin, aber sie verweist immer auf Vergangenes. Also so wie der Thriller auch was mit Vergangenheit zu tun hat, hat es auch deine Figur. Sie trägt eine Vergangenheit mit. Du spielst das so ganz bewusst und das sieht man auch. Das ist eine schroffe Figur übrigens. Keine leicht zugängliche.
Nee, das ist. Ich hatte am Anfang auch so gar keine große Idee dazu, weil ich gedacht habe, es geht so viel in ihr vor, aber sie sagt ja so gut wie gar nicht. Und wie soll ich das machen? Und dann habe ich mich darüber aber eben ausgetauscht mit dem Regie-Team. Und das ging dann schon ganz gut. Aber auch da muss ich sagen, es ist einfach ein Geschenk, wenn du solche Frauenfiguren geschrieben bekommst und diesmal von einem Mann, von Aaron Remmers, dass solche Frauen gezeigt werden. Also ich finde das einfach super.
Und da spielt natürlich auch die Landschaft eine ganz große Rolle, also wo das alles spielt, Oderbruch, Überschwemmung, aber auch DDR-Vergangenheit, Vergangenheit des Krieges, die Verwundung der Menschen, die Traumata, auch wieder ein Thema für dich vielleicht als Psychologin, nicht unwichtig, wie sowas weiterwirkt, wie sowas da ist. Auch wenn es hier im Gewande des Mystery-Thrillers passiert, sind da reale Bausteine der Vergangenheit?
Ich denke, wir haben uns jetzt in der Serie nicht zu sehr darauf konzentriert und trotzdem fließt das ja immer mit ein. Auch ich finde, also wir haben ja, es spielen ja Leute wie Bettina Wegner, spielt ja meine Mutter. Ja. Ich finde, in Bettinas Gesicht ist so ein wahnsinnig tolles, spannendes Gesicht und ich finde es ganz toll, dass Suse Marquardt sie gewinnen konnte für sowas, denn sie hat sehr, 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 sehr lange nicht mehr gespielt. Ne? Das ist, da gräbt sich so eine Vergangenheit in die Gesichter rein und das siehst du und auch Winfried Glatzeder ist so eine Type. Und ohne, dass du es groß erzählst, siehst du, dass da einfach Sachen passiert sind, die jetzt vielleicht in Düsseldorf eben nicht so passiert sind. Das möchte ich jetzt mal so einfach so unkommentiert vielleicht
sagen. Viel mehr wollen wir da auch jetzt nicht verraten, weil es ist, wie gesagt, auch ein großes Geheimnis. Es werden immer wieder Brücken nach Polen geschlagen. Lukas Gregorowitsch ist da auch die Idealbesetzung immer.
Ja, ist als fantastisch. Polen.
Dort macht das auch ganz toll und zusammen mit Felix Kramer. Aber eines interessiert mich schon noch, was machst du auch relativ selten? Also ich sehe dich ja zum Beispiel auch in Erinnerung als Katharina Luther, also eine sehr handfeste, reale Figur. Das waren die Frau von Luther, nicht? In so einer irgendwie auch einerseits historischen, aber auch fantastischen Welt, das sind ja ständige Grenzüberschreitungen, eine vielleicht andere Wirklichkeit. Es lauert ja immer irgendwas so unter der Oberfläche. Ist das dann für eine Schauspielerin auch nochmal eine schöne Herausforderung, kann ich mir vorstellen, das mitzudenken?
Ja klar, also ich meine natürlich, also ich bin natürlich immer auf der Suche nach Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Mystery-Genre, das gab es ja so in Deutschland jetzt noch nicht. Und nicht bei der ARD, nicht so etabliert, sonst waren das immer sehr nischige, kleine Low-Budget-Produktionen, ja. Und dass sich die ARD sowas traut und einfach da mal die Tür aufmacht, das ist ja ein Geschenk für alle Beteiligten. Ob es funktioniert, weiß keiner. Aber dass sie es überhaupt erstmal machen, ist super. Und das freut mich total. Und ich wünsche allen Beteiligten, dass das funktioniert, weil es ja auch das Krimi-Genre einfach nochmal irgendwo anders hinleitet, weil wir können ja nicht permanent das Gleiche machen. Das ist für uns Schauspieler langweilig, für den Zuschauer aber auch.
Und wir müssen den Namen auch mal nennen. Christian Albert ist jemand, der sich konsequent seit vielen Jahren um Genre kümmert. Das finde ich auch ganz bemerkenswert und hochachtungsvoll.
Voll und sich um Nachwuchs kümmert. Adolfo ist eben genauso ein Genrefuchs und die lieben sowas und die sind aber auch eben Mainstream-affin und so. Und das kann man jetzt keinem erstmal vorwerfen, weil wer, wenn nicht die, schaffen den Eintritt in Deutschland in dieses Genre.
Adolfo Kolmerer.
Adolfo Kolmerer,
Co-Autor und gehört zu diesem Team. Ich denke mal, dass Dark übrigens da auch viel verändert hat, diese Serie. Also geöffnet hat. Man merkt, es geht auch in Deutschland und es kann international erfolgreich sein. Könnte auch bei Oderbruch so sein. Ab 19. Januar wird man diese Miniserie vollständig sehen können in der ARD Mediathek, also im nächsten Jahr. Und es ist am selben Tag dann schon der Beginn der Ausstrahlung. Also da laufen dann 4 Folgen, genau am 19. Januar, ab 22.20 Uhr, 26. Januar, gleiche Zeit, also das zweite Viererpack dieser sehr, sehr unheimlichen, toll gemachten, düsteren Serie Oderbruch. Und das führt uns jetzt natürlich zum Blick in die Zukunft. Mhm. Nächstes Jahr ist ja nicht mehr weit weg. Nach diesen beiden, wie ich mir vorstellen kann, auch sehr anstrengenden, aber eben auch tollen Arbeiten, bist du jetzt sehr anspruchsvoll. Es müssen es eigentlich immer so gleich Metaller sein oder irgendwas richtig so Heftiges.
Ich war danach, das gebe ich zu, weil ich hatte nicht viel Zeit zwischen beiden Serien. Tatsächlich nur so 2,5 Wochen. Ziemlich alle. Also nicht nur körperlich. Also auch, danach sind mir schon auch interessante Sachen vielleicht angeboten worden. Ich war aber leer. Ich konnte nicht mehr. Ich musste richtig Pause machen, auch der Familie zuliebe. Und als ich dann wieder Lust hatte, kam nichts Spannendes. Also ich habe jetzt ein gutes Jahr gar nichts gemacht und konnte aber meine Fühler in so ganz andere Richtungen ausstrecken und mich auch nochmal ganz anders irgendwie aufstellen und erfinden und schöpfe auch sehr viel aus diesen Leerlaufzeiten, die natürlich als Familienmensch überhaupt überhaupt niemals langweilig sind, weil du stehst trotzdem jeden Morgen 6.05 Uhr auf und musst gucken, wie du durch diesen Tag kommst. Und also langweilig war mir nie, aber ich brauchte diese Pause und ich bin immer schon sehr ansprüchlich gewesen in meiner Rollenauswahl. Mal gucken, aber es bleibt spannend und 2024 kommt dann schon noch das eine oder andere, was ich natürlich aber nicht spoilern kann.
Musst du ja auch nicht, weil wir haben dich ja jetzt erstmal in zwei Serien. Also das, was für dich abgelegt ist, ist für uns jetzt eine aufregende Erfahrung, dich nämlich zu sehen in diesen beiden Serien. Ganz herzlichen Dank. Frohe Weihnachten natürlich mit deiner Familie.
Knut, für dich auch.
Caroline, vielen Dank und ein gutes neues Jahr.
Euch auch und dir auch.
Ich will Sie jetzt so kurz vor Weihnachten mitnehmen in einer der schönsten Städte der Welt. Thomas Mann hatte eine wunderbare Beschreibung für Venedig. Er hat mich mal gesagt, es ist die unwahrscheinlichste aller Städte. Und diese Stadt wird von Millionen Menschen Jahr für Jahr besucht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Stadt mit einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Aus einem völlig neuen Blickwinkel für uns zu entdecken. Der Film heißt auch nicht Venice oder die Schönheit von Venedig. Der Film heißt Lagunaria und ist ein sehr persönliches Porträt dieser Stadt, ein filmischer Essay, eine Betrachtung der Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Venedig, von einem Mann, der da wirklich selber lebt. Das finde ich schon total beeindruckend, mir vorzustellen. In der Nähe vom Ghetto, da ist seine Wohnung, da hat er sein Boot. Er kennt diese Stadt sehr genau und hat diesen wunderschönen Film gemacht. Begrüße ganz herzlich Giovanni Pellegrini. Hi, good to see you.
Hi. Welcome. Nice to meet you and hi to everyone who's listening.
Und diesen Film kann man sich jetzt also auch über die Feiertage sehr gut ansehen. Ich finde es ein wunderbares Angebot. Was bedeutet es auch für dich jetzt zu wissen, dass die Deutschen, die ja auch Italien und gerade Venedig sehr, sehr lieben, deinen Film sehen, dass der jetzt richtig groß ins Kino kommt?
Well, this is a kind of a dream coming true because, people were asking me, why do you do a movie about Venice? So many movies are made every year. Well, Venice is my city. I love it very much. And I think it has some aspects that can show to the world some problems and maybe suggest some solutions.
Also er sagt, klar, hat er sich überlegt, hat es überhaupt Sinn, einen Film zu machen über Venedig? Weil es gibt so viele Filme über Venedig. Es entstehen Jahr für Jahr immer wieder neue Filme. Aber er dachte sich, als jemand, der die Stadt so gut kennt und die Stadt so sehr liebt, ist es doch vielleicht eine gute Wahl, über diese Stadt zu erzählen, wie er es in diesem Film ja auch macht. Und was ich interessant finde, ist ja der Punkt, dass du so ein sehr entwickelt hast, der auch was sehr Poetisches hat. Also es ist keine Dokumentation über die Stadt, sondern du hast zum Beispiel einen Kommentartext, der berichtet über die Stadt im Prinzip aus der Zukunft, wo es Venedig gar nicht mehr gibt vielleicht. Also du beschwörst vielleicht sogar die tote Stadt. Warum dieser Blick?
Yeah, it's a sad perspective, but actually it's an homage to the story of the city because in the lagoon there's two hidden cities, lost cities. And the legend says that the stones and the bricks of that cities were used to build Venice. So it's kind of a reflection of the history of the city. And actually, our present is not very nice. Climate change is striking very hard, and we have some mobile dams to protect from high waters. But in a century-like perspective, it is likely that our coastlines, not only Venice, but even the coastlines of Germany and Europe, all over the world, can see our cities destroyed by the sea.
Also es ist wirklich traurig, sagt er, aber es ist auch eine Legende zum Beispiel, die ja auch entwickelt übrigens in dem Film, dass es schon zwei Städte vorher gab und dass die Steine benutzt wurden, also um diese jetzige Stadt zu bauen. Also es gab schon immer mal eine Geschichte davor und er sagt, der Klimawandel wird dazu führen, dass in absehbarer Zeit irgendwann mal die Küsten überall übrigens überschwemmt sein werden und auch Venedig nicht mehr da sein wird. Also es ist eine schwere, traurige Situation für diese Stadt, aber mir gefällt ihm so gut, du hast es gerade schon angedeutet, wie du bei deinen wunderbaren Bildern die verschiedenen Schichten von Geschichte sichtbar machst. Also neben der Gegenwart geht es dir immer darum, so einen großen Komplex zu zeigen.
The goal was to show Venice in 360 degrees more or less. And the lagoon of Venice, it's a wild place that offers some views and some glances in the past of Venice. I said, for example, I met a fisherman who lives in a hut and fishes crabs and eels. And it's very out of time person. So you can have some glances of the past of a city and sometimes some glances of a future. Yeah. So I wanted to draw this portrait of Venice, not just in 2020, more or less, when we shot. But how it was and how it came.
Also er meint eben, das ist ganz klar, die Schönheit und die Besonderheit von Venedig liegt ja eben nicht nur in der Gegenwart, sondern eben in der Vergangenheit. Die Zeugnisse der Vergangenheit sind da. Aber dann hat da wieder plötzlich jemand im Bild, das ist ein Fischer, der fängt eben Krabben und Aale und der gehört genau zu dieser Stadt. Also diese gegenwärtige Ebene gibt es. Also er wollte wirklich die Vergangenheit zeigen, die Gegenwart, aber eben auch die Zukunft mit einfließen lassen in diese Stadt mit all diesen ganz besonderen Momenten, die zu dieser Stadt gehören. Und du hast gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass du ganz Alltägliches zeigst, aber eben auch große, wunderbare Werke, die natürlich die Bauwerke, die zu Venedig gehören. Aber du hast dafür auch ein Leitmotiv gefunden, nämlich das Wasser. Das liegt nahe für Venedig. Aber es sind ja nicht nur die Lagunen, nicht nur die Kanäle, sondern Wasser, das eindringt in die Denkmäler, wo Menschen gegen kämpfen, Fassaden werden zerstört. Du zeigst immer die Menschen, die in Venedig leben und für diese Stadt kämpfen. Und das finde ich besonders schön.
Venice is visited by millions of people every year. Lots of people is gaining much money from the city. But there's a big part of the population of the city who's struggling to save the city and preserve it. And so I wanted to show this side of the city. And this side of the city, most of the time, is people who knows very well the city, so they use boats. So it's like a characteristic of a very Venetian person. Mm-hmm. Is someone who uses a boat and protects the lagoon. Mm-hmm. And so this is a message to other Venetians. Yeah. Take a boat and protect your city.
Also er sagt, klar, es gibt Millionen von Gästen jedes Jahr und es gibt auch viele Menschen, die vom Tourismus leben und ganz gut auch Geld verdienen dadurch. Aber ihm ging es in diesem Film um die Menschen, die was tun, die kämpfen, die also versuchen, die Stadt zu retten, die ein Boot haben. Also das gehört einfach dazu, sagt er, wenn man Venezianer ist, dann hat man auch ein Boot. Und das ist sozusagen, wovon er erzählen wollte. Leute, die nehmen Boot, und mit diesem Boot versuchen sie die Lagunen zu retten, versuchen sie die Häuser zu retten. Das sind die Menschen, die er porträtieren wollte. Und haben die eine besondere Charakteristik? Also was zeichnet eigentlich den typischen Venezianer, die Venezianerin aus im Vergleich vielleicht zum Florentiner oder zum Römer?
Yeah, well, we are very cynical. Yeah. Maybe not so loud and open to like a southern Italians. Like a crab, it has the shell. Once you break the shell, we are like very soft. Mm-hmm. But you need to go a step
behind
further. Yeah. And then, well, people love to drink a lot. And after the second drink, it becomes very, very communicative.
Mm-hmm. Also er sagt, ja, der Venezianer, die Venezianerin dann sicherlich auch, die sind ein bisschen zynisch, nicht sehr offen, erstmal so wie so eine Krabbe, also erstmal eine harten Schale, aber wenn man da durchgebrochen ist, dann sind sie sehr offen und sehr kommunikativ. Sie trinken sehr gern nach dem zweiten Glas, da ist dann schon eine andere Offenheit da, aber sie sind eben nicht so wie die Süditaliener, also sind erstmal etwas reserviert, etwas anders. Man sieht all diese Menschen und ich finde das so schön, was du erzählst im Film, ist ja so, als würden die Einwohner sich die Stadt wieder zurückerobern. Als würden die Leute, die dort leben, jetzt sagen, es ist eben doch unsere Stadt. Das ist das Statement dieses Films.
Yes, and well, Venice is emblematic in this aspect because it is an island, so it can get bigger. So people who live in Venice choose to live there and many times tries to protect the city and encourage the community to grow and flourish. Unfortunately, we have very big powers. The mass tourism is a strong power and is forcing us to leave the city. The person who is not lucky enough to have a house. So it's very difficult to find a place to rent or a place to buy. So Venice is losing 1,000 inhabitants per year. Mm-hmm. And this is a very big problem because in 20 years it could be a ghost city.
Mm-hmm. Also er sagt nochmal, es ist wirklich eine Stadt auch mit großen Problemen. Darum geht es ja eben auch immer wieder in diesem Film. Es ist eine Insel, das heißt, sie kann nicht wachsen, die kann nicht in die Breite gehen. Das heißt, die Leute, die dort leben, die haben sich entschlossen, dort zu leben. Das ist ihre Entscheidung, dort zu leben. Und es wird im Film übrigens auch ganz genau gezeigt, wie immer mehr Wohnungen auch umgewandelt werden, so in Ferienwohnungen. Das heißt, also, es ist wahnsinnig schwer, eine Wohnung zu mieten oder gar zu kaufen. Das heißt, Tausende ziehen weg. Also die Stadt verliert ständig Einwohner. Aber die Einwohner, die da sind, die sieht man in deinem Film und die kann man auch bewundern für ihren Mut, für ihre Freude, für ihre Liebe zu dieser Stadt. Also Lagunaria ist ja ein Kunstwort, das er erfunden hat. Und Lagunaria ist eine Verbindung von Lagune und von Luft. Und das kommt alles zusammen, optisch wunderschön präsentiert, mit einem sehr liebevollen Blick auf die Menschen in Venedig, in dem Film von Giovanni Pellegrini, bei dem ich mich herzlich bedanke. Mille grazie und natürlich frohe Weihnachten. Merry Christmas to you. Thank you so much.
Thank you. Grazie, Knut. Grazie a tutti. Thank you so much. And enjoy the screening.
Und dies war die letzte Ausgabe von 12 Uhr mittags vor Weihnachten. Morgen ist es ja dann soweit. Wünsche Ihnen allen ein wunderschönes Fest. Vielleicht finden Sie auch die Zeit, ins Kino zu gehen. Einige Empfehlungen hatten wir ja für Sie. Nochmal alles Gute, wunderbare Feiertage. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.